Ja, danke euch, liebe Damenkompo, und total schön, sonst muss man Eintritt zahlen, um sowas zu erleben. Ich hätte noch ewig mit euch weiter anbeten können. Und uns alle hole ich aber jetzt in die ganz normale Realität der Welt erstmal wieder zurück. Nämlich, wir sind hier in der Sommerpause und setzen uns mit dem ganz normalen Leben auseinander. Nämlich, kennst du das, dass man manchmal irgendwann so angenervt ist, dass man einfach irgendwas sagen muss? Man kann einfach nicht mehr schweigen. Es geht nicht mehr. Irgendwann ist es genug und dann kommt's raus. Man schmeißt jegliche Höflichkeitsfloskeln über Bord und als erstes gibt man erstmal Kontra. Das muss jetzt raus, das muss gesagt werden, man verteidigt sich selbst. Denn das, was das Gegenüber oder was der Gegenüber gesagt hat, war definitiv nicht richtig. Klingt wie das wahre Leben, oder? Zumindest, wenn in deinem Persönlichkeitsprofil so ein klitzekleiner cholerischer Anteil ist. Doch ist das okay, wenn man so reagiert? Dürfen wir als Christen sowas? Sollten wir nicht Wert auf Besonnenheit oder Güte legen? So wurden wir häufig erzogen. Was würde Jesus tun in so einer Situation? Ganz genau kann ich das nicht sagen, aber ich kann sagen oder wir können fragen, was würde Paulus tun? Und Paulus hat nämlich genauso reagiert, angenervt und streitend in seinem Brief an die Galater. Und darum geht's heute, Paulus und die Galater, da geht es zur Sache. Wie kam es dazu? Paulus, als eine ziemlich starke Leitungspersönlichkeit, hatte die Gemeinde in Galatien gegründet. Nicht nur eine, sondern mehrere. Man vermutet, dass es so ein Gemeindeverbund war. Und diese Gemeinden waren richtig erfolgreich. Paulus sagt über sie, dass sie Großes erfahren haben und in einer besonderen Weise auf den Geist Gottes vertrauten. Sie beeindruckten Paulus für ihre Begeisterung. In ihrem ganzen Streben waren sie auf dem richtigen Weg und sie folgten der Wahrheit. Doch dann, als Paulus weggegangen war, fingen auf einmal die Probleme an. Es kamen neue Einflüsse hinzu. Auf einmal gab es unterschiedliche Lager in der Gemeinde. Und die Gemeinde kam in einem ordentlichen Abwärtsstrudel hinein. Viele Dinge, wofür sie zuvor bekannt waren, liefen auf einmal nicht mehr so gut. Wer kennt so eine Gemeindesituation? Erinnert uns das an irgendwas? Als ich mich ziemlich lang mit dem Galaterbrief im Studium auseinandersetzte, sind mir so ein paar Parallelen eingefallen zwischen der damaligen Situation und auch unseren heutigen. Ich habe sie hier nochmal zusammengefasst. Die Galater und wir als FEG auch als Heidelberger. Die Galater, wie auch wir, hatten eine starke Gründerpersönlichkeit. Und in beiden Gemeinden gab es einen erfolgreichen Start. Doch irgendwann kam es zum geplanten Abgang des Gründers. Die nachfolgenden Entwicklungen führten zu unterschiedlichen Positionen in der Gemeinde, wodurch Konflikte nicht ausblieben. Diese Unterschiedlichkeiten waren nicht so einfach zu vereinbaren, so dass verschiedene Ansichten zu einer schwierigen Gesamtsituation führten. Wir sehen, wir sind im biblischen Kontext und in diese Situation jetzt hinein schreibt Paulus. Und er ist von diesen Entwicklungen bei den Galatern richtig angenervt. Doch was war so genau passiert? Nach seinem Weggang kamen Personen hinzu und Paulus beschreibt die Auswirkungen von diesen Personen, die dann hinzukamen, auf den Einfluss mit ihrem Einfluss auf die Gemeinde folgendermaßen. Auf einmal war die galatische Gemeinde verwirrt, weil sie das Evangelium verkündigt bekamen, es jedoch verfälscht wurde. Statt den guten Lauf weiter zu fördern, wurden sie gehindert und überredet und letztlich sogar zur Beschneidung gezwungen. Außerdem wurde die Autorität des Apostel Paulus direkt angegriffen. Und sie isolierten Paulus, indem die Galater sich gegenseitig so ausschlossen. Und gegen den Apostel wurde aufgehetzt. Paulus selbst sah sich schon als Feind, weil er an der Wahrheit festhielt. Und hier können wir schon fast wieder entspannen. Die Situation der Galater war meiner Meinung nach deutlich komplizierter als unser gemeinsamer Weg als Gemeinde. Nun zur Eingangsfrage. Darf man in solch einer Situation streiten? Darf man so ungehalten sein, dass man die Höflichkeitsformen missachtet? Ich persönlich glaube ja. Man darf es, aber man muss es natürlich nicht. Man soll es vielleicht auch nicht unbedingt, aber wir Christen haben manchmal Angst, uns gemeinsam zu streiten, sich inhaltlich und auch als Person zu reiben, zu ringen um das, was war und für die Situation das Richtige ist. Paulus tat es. Er ließ in seiner Anrede zum Beispiel in diesem Brief den üblichen Dank weg. In allen Briefen haben wir am Anfang immer so einen Dank an die Gemeinde und wie toll die sind und was wir schon alles Schönes mit denen erlebt haben. Paulus direkt auf die Neuen fängt im Galaterbrief an. Und er begann sich sofort in Galater 1, sich selbst zu verteidigen. Also wir sehen, da muss eine Dynamik da gewesen sein, die ordentlich zur Sache ging. Und anschließend rang er mit den Galatern. Er versucht sie argumentativ zu überzeugen, warum sie an der Wahrheit des Evangeliums festhalten sollen. Und hier setzt unser heutiger Predigttext ein. Es ist so ein kleiner Abschnitt in dem Ringen mit den Galatern. Ein Abschnitt, der die ganze Kontroverse auf das Wirken Gottes so dann zuführt. In Galater 4, 4 bis 7 schreibt Paulus, und da müssen wir jetzt uns das ganz genau anschauen, weil das nicht ganz ohne ist. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, und geboren unter das Gesetz, damit er die, die unter dem Gesetz waren, freikaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr aber Kinder seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater, daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Kind. Wenn aber Kind, so auch Erbe durch Gott. Ich lese es nochmal vor. Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und geboren unter das Gesetz, damit er die, die unter dem Gesetz waren, freikaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Weil ihr aber Kinder seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unser Herzen, der da ruft, Abba, lieber Vater. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Kind, wenn aber Kind, so auch Erbe durch Gott. Ihr seht, unser heutiger Text ist nicht ganz ohne. Paulus bringt da so eine argumentative Figur, die sich aufeinander aufbaut. Und Paulus fasst in wenigen Worten in diese Situation der Galater hinein, was Gott für uns getan hat. Mit der Fülle der Zeit ist kein besonderes Datum gemeint. Paulus verwendet hier nicht das griechische Wort Kairos, einige von uns kennen das schon, was für einen spezifischen Moment stehen würde, sondern er verweist auf so eine Zeitspanne, die sich erfüllt hat. Das Warten auf den Messias wurde in Christus vollendet, weil Gott seinen Sohn gesandt hatte. Dieser wurde von Maria geboren, also wurde Jesus als Jude geboren. Jesus selbst hielt sich an das jüdische Gesetz. Daher ist er unter das Gesetz geboren. Durch seinen Opfertod Am Kreuz hat er das jüdische Gesetz erfüllt und uns damit freigekauft. Damit und das als Folge sind wir jetzt nun durch Christus Kinder Gottes. An Pfingsten feiern wir das, dass Gott seinen Heiligen Geist in unsere Herzen gesandt hat. Diesen Geist nennt Paulus hier Geist des Sohnes, weil auch Jesus als Sohn Gottes von diesem Geist erfüllt war. Der Geist wiederum ist es, der in unserem Herzen betet, Abba, lieber Vater. Und so hat auch schon Jesus im Garten Gethsemane gebetet. Mit dem Status als Sohn oder Tochter Gottes geht dann einher, dass wir Erben durch Gott sind. Wir haben dadurch Anteil an all den Verheißungen, die Gott über Israel ausgesprochen hat. Sie waren einst von Gott an das Volk Israel gegeben und jetzt zählen sie für alle Söhne und alle Töchter Gottes, für die Erben Gottes. In seiner Argumentation zeigt Paulus den Galatern, dass das alte Leben ohne Christus ein Leben der Sklaverei war. Er bezieht sich dabei ab Vers 4 auf die Personen, welche Zuflucht in den jüdischen Regeln suchten und die damit die Gemeinde aufwiegelten. Diese Leute, die da hinzugekommen waren bei den Galatern, das waren welche, die eine starke jüdische Prägung hatten und das dann in dieser Gemeinde auch wieder hochhalten wollten. Doch schon zuvor, in Vers 3, steht, dass Paulus sich an die Heidenchristen wandte, also an das andere Lager in der Gemeinde. Diese richteten sich bisher in ihrem Leben an Christus aus und nur zuvor, bevor sie an Christus glauben, glaubten sie an die Mächte dieser Welt. Oder wie das die Bibeln, die wir hier irgendwie in unserer Gemeinde auch im Eingang auslegen haben, steht in der anderen Übersetzung, sie waren den Vorstellungen unterworfen, die in dieser Welt herrschen. Das war das, was sie geprägt hat zuvor. Die Mächte dieser Welt. Das, was man hier so heute macht. Wir haben also in der galatischen Gemeinde zwei Konzepte nebeneinander stehen. Wir haben einerseits die Heidenchristen, die eher philosophisch geprägt waren, die sich an den Mächten dieser Welt ausgesetzt haben und orientiert hatten. Und wir haben die Judenchristen, die später hinzukamen, die sagen, wir müssen zurück zur Tora, zu den Gesetzen Mose. Die Christen, welche zuvor ihr Leben an den philosophischen und vielfältig religiösen Dingen festgemacht haben, sich aber bis zu ihrem Glauben an den Gott der Bibel nicht an einen spezifischen irgendwie Gott oder Weltanschauung festlegen konnten, diese werden jetzt genauso mit angesprochen wie auch die anderen. Und die anderen sind die, die ihr Heil in Traditionen suchen. In dem, was bisher immer die große vorherrschende religiöse Deutung war. Hier bei uns würde man heutzutage vermutlich sagen, wir müssen an den Ritualen und Festen des christlichen Abendlands festhalten. Wenn wir so auf die FEG Heidelberg das übertragen, dann haben wir einerseits die, die sagen, mal schauen, ob ich mit meinen Vorstellungen hier Raum habe. Oder auch, wir sollten das in Zukunft so und so machen. Wo die Betonung auf den sollten, wir sollten, ich weiß das mit meinem philosophischen, mit meinem Wissen. Das ist der Anteil von uns, der es genau weiß, wie es in Zukunft ausschauen soll. Nämlich so, wie ich es haben will. Orientierung an den Mächten der Welt, Orientierung an der Ich-Bezogenheit. Gemeinde hat zu denken, wie ich denke. Und auf der anderen Seite haben wir die, die sagen, damals haben wir aber. Ich kann da nur mitgehen, wenn wir das wieder so machen, wie schon unter XY. Das ist die Sehnsucht nach Tradition, nach dem Bewährten. Und beide Seiten, und das ist mir wichtig, sind nicht per se falsch. Sie haben ihre Berechtigung. Das ist jeweils ein unterschiedlicher Zugang zu Themen und zu Streitpunkten. Und doch versuchen beide Seiten festzuhalten. An dem eigenen Ich oder an dem, was war. Und was sagt Paulus dazu? Fast flehend verweist er auf das Wirken Gottes, auf das, was Gott getan hat. Er hat seinen Sohn gegeben, ihn Mensch werden lassen und das religiöse Gesetz der Tora damit erfüllen lassen. Warum? Weil er genau diese beiden Herzen in uns sieht, wie wir es immer wieder selbst in der Hand haben wollen, wie wir Gott und diese Welt in Philosophie und Spiritualität packen, die wir verstehen können, die wir kontrollieren können. Oder wir suchen eben unsere Zuflucht in den Bekannten, dem Vertrauten, dem Ort, an dem ich weiß, wenn ich das Richtige tue, dann bin ich auf der guten Seite. Dann muss Gott ja, weil ich doch immer Sklave. Das beides ist Zwang. Zwang, es selbst in der Hand oder im Kopf haben zu wollen. Aber was ist die Alternative? Und da ist Paulus ganz klar. Befreiung. Sich loslaufen lassen. Sich loslaufen lassen. Loskaufen lassen, heißt es im Predigttext. Es sich abnehmen lassen und gleichzeitig empfangen zu dürfen. Anzukommen, nicht wie die Galater allen vermeintlich Neuem nachjagen zu müssen. Die Bibel nennt es, Kind Gottes sein zu dürfen. Weil Gott den Geist seines Sohnes in mein Herz und unsere Herzen gesandt hat. Es geht um diese Herzensverbundenheit mit dem Vater, mit Gott in Beziehung zu leben. Beziehung zu Gott, weil sein Geist in mir ist. Beziehung zu Gott, weil Gott in mir Wohnung nehmen durfte. Beziehung zu Gott, weil ich nicht versuche, die Kontrolle festzuhalten, sondern mich an Gott festhalte. Und dann, meine tiefste Überzeugung ist, dass Gott uns dann führt, weil wir uns loskaufen lassen haben. Dass wir aus ihm heraus empfangen. Dass er all unser Ringen leitet, weil es nicht mehr um mich oder um meine Traditionen geht, sondern weil es um die Kinder Gottes geht. Um die Gemeinde Gottes, welche Gott baut. Gott baut Gemeinde durch uns, aber Gott ist es, der die Gemeinde baut. Und in dem passiert dann eins der schönsten Dinge überhaupt. Unser Herz fängt an zu beten. Es ruft, Abba, lieber Vater. Oder auch, es betet in unaussprechlichen Seufzen zu Gott. Es gibt Situationen, die sind so schwierig zu tragen, wo wir manchmal nicht mehr selbst dieses Abba, lieber Vater formulieren können. Und dann lehrt uns die Bibel, dass sogar dann Gott mit seinem Geist in uns hilft, in unaussprechlichem Seufzen zu ihm zu beten, weil das Leben einfach so eine vertrackte Gesamtsituation in sich hat und zu schwer ist, um es in Worte auszudrücken. Gott kennt da seine Kinder. Gott kennt die Gemeinde und unsere Lebenssituation. In all dem ist es Gott und sein Geist, welcher uns und in uns alle dann zum Vater ruft. Zum Abschluss kommt Paulus zu seinem Fazit. Daher bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn auch Sohn, so auch Erbe durch Gott. Und ihr Töchter, daher bist du nicht mehr Sklavin, sondern Tochter, wenn aber Tochter, so auch Erbin durch Gott. Er spricht den so gescholtenen Galatern zu, dass sie Erbe durch Gott sind. Und das gilt für alle Parteien, das ist total spannend. Für diesen Zuspruch da verwendet Paulus eine ganz bestimmte Grammatik, die sie sagt, sie sind, das ist dieser Status, sie sind Erbe. Das ist nichts, was sie irgendwie erst bekommen müssen oder sonst was, sondern sie sind Erbe durch Gott, egal ob sie streiten oder nicht. Die Galater, sie sind Erbe ganz ohne Beschneidung oder irgendeine traditionelle Anbindung zum Judentum. Gott hat sie gesetzt als Söhne und Töchter Gottes. In dem Moment nämlich, in dem sie das Evangelium, diese Verkündigung von Christus, dass er ihre Erlösung ist, in dem sie das angenommen hat. Und in dem Moment, wenn du das für dich annimmst, dass Christus mein Erlöser ist, dann bekommen wir genau diesen Status. Erbe durch Gott. Erbin durch Gott. Und dann auch als Erbin oder Erbe muss natürlich gerungen werden. Gemeinsam auch. Nicht immer läuft in der Gemeinde Christi alles entspannt. Das ist nun mal so. Zum Teil kommen wir vom richtigen Weg ab. Aber in unserem Irren und Wirren dürfen wir uns gegenseitig anschauen und sehen, dass du und ich Erbe Gottes sind. Egal, ob wir uns gerade inhaltlich einig sind oder eben auch nicht. Und in all dem dürfen wir gemeinsam auf Gott, Abba, den liebenden Vater, schauen und beten, Abba, lieber Vater. Und so möchte ich dich ermutigen, dich heute hier umzuschauen, all diese Kinder Gottes wahrzunehmen, die einmal bewusst zu machen, dass wir nicht gleich einer gemeinsamen Meinung sein müssen, aber dass es der Geist Gottes ist, der in dir genauso zum Vater betet, wie in deinem Sitznachbarn auch. Denn wir alle sind Erben, sind als Erben eins in Jesus Christus. Und so, der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus.